Hier ist Radio DARC, die Stimme des deutschen Amateur-Radioclubs e.V. Wir senden unser Hauptprogramm sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW über die Anlagen der ORS in Wien. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast verbreitet. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Liebe Hörerinnen und Hörer, wieder recht herzlich willkommen zu Radio DARC, dem spannenden Technikmagazin für Funkamateure und solche, die es vielleicht werden wollen. Ich bin Cody Farrin und werde Sie durch die heutige Ausgabe Nummer 483 führen. Im Moment scheint es wieder einen gewissen Hype um den Mond zu geben, denn die geplanten Artemis-Missionen werden wohl schon bald wieder Menschen auf den Erdtrabanten bringen. Auch der Amateurfunk spielt zunehmend eine Rolle auf dem Mond. Vor kurzem wurde erst eine Amateurfunkbarke dorthin gebracht. Daher mehr zu den Planungsständen dieser Mission in der heutigen Sendung. Ja, es ist schon mehr als 50 Jahre her, seit Menschen das erste Mal ihren Fuß auf den Mond setzten. Und welche Musik war damals angesagt? Paul McCartney zum Beispiel. Ja genau, der von den Beatles und Come on little lady, let's eat at home.
Come on, little lady. News aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
Heute mit diesen Themen. 25. Europatag der Schulstationen. Bundesnetzagentur veröffentlicht neuen Rufzeichenplan für Deutschland. HARP führte erneut Ionosphärentests durch und Hamvention in Senior, Ohio, öffnet bald ihre Pforten. Am Montag, dem 6. Mai 2024, lud der Arbeitskreis Amateurfunk und Telekommunikation in der Schule oder abgekürzt ATIS zum 25. Mal zum Europatag der Schulstationen ein. Die Aktivitäten sollten dazu beitragen, dass interessierte Kinder und junge Leute Spaß am Amateurfunk bekommen. Angesprochen waren wie immer alle Interessenten, Amateurfunk-Schulstationen, Schüler, Auszubildende, Studenten und Lehrer mit Rufzeichen sowie Ausbildungsfunkstationen. Von 7 bis 17 Uhr UTC herrscht reger Funkbetrieb vor allem auf den Bändern 40 und 20 Metern sowie über den geostationären Amateurfunksatelliten QO100. Der Tag bot eine gute Gelegenheit, Schülern und Lehrern das spannende Amateurfunk-Hobby vorzustellen. Bereits seit dem 8. März weist auch das Sonderrufzeichen Delta Lima 25 Echo Uniform Tango auf diesen besonderen Tag hin. Weitere Informationen und die Ausschreibung unter www.artis.de. Mit der Verfügung 53/2024 hat die Bundesnetzagentur den neuen Rufzeichenplan für den Amateurfunk in Deutschland veröffentlicht. Die PDF-Datei ist online im Amtsblatt 824 vom 24. April abrufbar. Die Neufassung des Rufzeichenplans war erforderlich geworden, nachdem die Amateurfunkverordnung geändert wurde und nun alsbald am 24. Juni 2024 in Kraft treten wird. Zum gleichen Datum wird der neue Rufzeichenplan seine Gültigkeit erlangen. Der runde Tisch Amateurfunk wurde im Vorfeld nicht, wie sonst üblich, in eine Anhörung mit eingebunden, sondern wurde ebenso von dieser Verordnung überrascht wie viele andere. Der RTA hat sich bereits mit einem umfangreichen Fragenkatalog zu dem neuen Rufzeichenplan an die Bundesnetzagentur gewandt. Es gibt sehr viele Kritikpunkte, so der RTA-Vorsitzende Christian Enzfellner, Delta Lima 3, Mike Bravo Golf. Sobald dem RTA die Antwort von der Bundesnetzagentur vorliegt, werden wir diese veröffentlichen. Bei den Kritikpunkten handelt es sich um folgende Punkte. Privilegierte Clubrufzeichen für BOS-Angehörige. Massive Einschränkung bei der Vergabe von Sonderrufzeichen. Neuordnung von Remote-Betrieb und unzulässige Suffixe. Wir halten Sie hier auf Radio DARC über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden. Das High Frequency Active Auroral Research Program in Alaska oder abgekürzt HARP führte vom 8. bis 10. Mai 2024 wieder eine Forschungskampagne mit diversen Hochfrequenzaussendungen durch. Die Forschungsaktivitäten fanden zwischen 20 Uhr und 2 Uhr UTC statt. Die Frequenzen lagen bei 3520 kHz und damit im unteren Bereich des 80 Meter Amateurfunkbandes. Zu beachten ist, dass diese Experimente auf Frequenzen stattfanden, die auf der von der Digi-Sonde in Gay Kona, Alaska gemessenen F0, F2 Frequenzen basierten. Die Kampagne diente zur Unterstützung von Forschungsvorschlägen der University of Alaska in Fairbanks und untersuchte Mechanismen zur Erkennung von Weltraummüll in der Erdumlaufbahn. Weltraummüll stellt ein großes Risiko für alle Raumfahrtaktivitäten dar, einschließlich bemannter Raumfahrzeuge und Kommunikationssatelliten. Die bei HARP durchgeführten Experimente sollten dazu beitragen, Wege zur Verbesserung der Kollisionserkennung bei Satelliten zu finden. Das HARP hatte schon in der Vergangenheit teils spektakuläre Experimente durchgeführt, etwa Funkechos von der Venus und vom Mars erzeugt. Zu den besonders bemerkenswerten Experimenten gehörte der weltweit erste Versuch, ein Signal vom Jupiter reflektieren zu lassen, sowie die Untersuchung möglicher Ursachen des sogenannten Airglow-Phänomens. Die Installationen sind von gigantischem Ausmaß. Es dürften die größten jemals auf der Erde aufgebauten Sendeanlagen überhaupt sein. In mehreren Ausbaustufen wurde beginnend ab 1993 eine Phased-Array-Kurzwellensendeanlage aufgebaut. Momentan befinden sich auf einer Fläche von etwa 13 Hektar genau 180 Kreuzdipole in 15 Reihen zu 12 Antennen, die im Bereich von 2,8 bis 10 Megahertz genutzt werden können. Die einzelnen Sender haben jeweils 10 Kilowatt Ausgangsleistung, die zusammengenommen insgesamt 3,6 Megawatt in die Luft setzen. Unter Berücksichtigung der Antennengewinne entsteht die unvorstellbare Strahlungsleistung von 4 Gigawatt effektiv. Informationen über das HARP und die durchgeführten Experimente finden sich auf der Webseite der Forschungseinrichtung. Vom 17. bis 19. Mai öffnet wieder die weltweit größte Amateurfunkmesse ihre Pforten. Das ist die Hamvention in Senia im US-Bundesstaat Ohio nahe der Stadt Dayton. Kurzentschlossene, die noch schnell in die USA reisen wollen, finden auf der Webseite des amerikanischen Amateurfunkverbandes ARRL weitere Informationen. Neben der Tokyo Ham Fair in Japan und der Ham Radio in Friedrichshafen am Bodensee ist die Hamvention eine der drei großen Amateurfunkmessen weltweit, die Zehntausende von Funkfans aus aller Welt anziehen. Viele neue technische Produkte werden meist hier zuerst vorgestellt. Wie in den Jahren zuvor ist auch der DARC mit einem Stand in der Tesla-Halle vertreten. Den DARC-Stand gibt es in guter Tradition, so wie auch der US-amerikanische Amateurfunkverband ARRL hierzulande stets auf der Ham Radio vertreten ist. Diese wird vom 28. bis 30. Juni in Friedrichshafen stattfinden. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt für Sie. Ja, wir haben es gerade gehört. Kommendes Wochenende startet die weltgrößte Amateurfunkmesse in Senia, Ohio. Na, dann nichts wie los in die USA. Let's take a ride to USA kann da nur das Motto heißen. Und das kommt jetzt musikalisch von Peter Yates.
Kalenderblatt. Aktuelle Veranstaltungshinweise für Funkamateure.
Liebe Freunde der gepflegten Funkwellen, in Hamburg wird wieder gehandelt. Der Flohmarkt in der Technischen Uni ist wieder da. Am 25. Mai 2024 könnt ihr alte Schätzchen gegen neue Schätzchen eintauschen oder alte Schätzchen gegen ganz, ganz alte Schätzchen. Man weiß ja nie, was man so findet auf dem Amateurfunk- und Technikflohmarkt an der TU Hamburg. Diese und weitere aktuelle Infos gibt's auf unserer Webseite Delta Lima 0 Tango Uniform Hotel. Delta Echo / Flohmarkt. dl0tuh.de/Flohmarkt. Um 9 Uhr Lokalzeit werden die Tore geöffnet. Und wo? In Hamburg-Harburg am Schwarzenberg Campus 1. Die Parkplatzsituation ist immer etwas schwierig, ihr kennt das ja. Mit Bus und Bahn lässt sich der Flohmarkt aber prima erreichen. Mit der S-Bahn zur Haltestelle Harburg-Rathaus oder zur Haltestelle Heimfeld fahren und dort in den Bus Nummer 142 einsteigen. Der hält nach kurzer Fahrt direkt vor der Tür an der Bushaltestelle Kasernenstraße. Und wer ein 2-Meter-Funkgerät dabei hat, kann gerne nach dem Weg fragen. Unsere Station Delta Lima 0 Tango Uniform Hotel ist dann besetzt und hört auf 145,250 MHz. Nochmal in Kürze. Amateurfunk- und Technikflohmarkt in der TU Hamburg. Am 25. Mai 2024. Ab 9 Uhr Lokalzeit. Wegweiser unter 145,250 MHz. Weitere und aktuellste Informationen dazu sind immer auf unserer Webseite zu finden. whiskey.delta-lima-0-tango-uniform-hotel.delta-echo-flohmarkt. Die Amateurfunk AG der TU Hamburg und der Ortsverband Echo 07 freuen sich auf euch. Bis bald!
Understand it, but baby, you get through to me. I'm a hard guy to love, I've been hurt. It's happened before, but you got a sweet little something about you that makes me beg for more. Keep on,
keep on,
keep on doing whatever it is you're doing to me. Keep on,
keep on.
I don't understand it, but baby, you get through to me. Down to myself that I would never fall in love again, but you opened up a new kind of love to me, and I fell in. So keep on,
keep on,
keep on doing whatever it is you're doing to me. Keep on,
keep on.
I don't understand it, but baby, you can't do to me. You touched me like nobody else, so touch me again. You put a love where love never was, again and 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 again. I like bop bop, so keep on,
keep on,
keep on doing whatever it is you're doing to me. Keep on,
keep on.
I don't understand it, but baby, you get through to me.
Ich bin DG2RON, mein Name ist Ronny und wenn du die Amateurfunkprüfung machen willst, bist du hier genau richtig.
Wir vom Deutschen Amateur Radio Club haben mit ganz vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern Ausbildungsmaterial für dich vorbereitet. Mein Name ist Matthias, Delta Lima 9, Mike Juliet.
Ich bin Michael, DL2YMR und ich produziere regelmäßig Videos zum Thema Funk und insbesondere Amateurfunk. Und on top hat der DARC und der AFU-Channel Videos produziert, damit du dich optimal auf deine Amateurfunkprüfung vorbereiten kannst. Auf www.50ohm.de findet ihr ab sofort das passende schriftliche Material für die Klasse N. Lasst uns gemeinsam durchstarten. Viel Erfolg beim Lernen!
Technik, Wissenschaft, Forschung. Interessantes mit Wolf-Dieter Roth.
Kennen Sie Bavaria One? Also Bayern 1? Ja, Bayern 1 kennen wir, das ist ein Radioprogramm. Bavaria One, das ist dagegen eine Produktionsfirma für Videos. Die wurde vom Journalisten Harald Stocker gegründet. Der ist mittlerweile auch Vorsitzender des Bayerischen Journalistenverbands und hat auch lange die Fachgruppe Rundfunk geleitet. Inzwischen gibt es nämlich noch ein Projekt Bavaria One. Das ist das Bayerische Raumfahrtprogramm des Ministerpräsidenten Markus Söder. Der hat also einfach den Namen kopiert, wahrscheinlich weil auf der Homepage von Harald Stocker auch ein Astronaut im Anzug zu sehen war. Markus Söder hat sich nur viel Spott anhören müssen. Irgendwie hat man in Bayern ja ein Talent für so saloppe Sprüche, die eher für Gelächter sorgen wie Laptop und Lederhose. Und ein bayerisches Raumfahrtprogramm, da wurde dann massiv gelästert, weil gerade nicht bayerische Politiker den Herrn Söder vielleicht sogar gerne auf den Mond geschossen hätten. Aber aus dem ganzen Jux ist inzwischen ernst geworden. Man darf es auch nicht unterschätzen. Es gab in der Nähe von München immer schon ein Raumfahrtzentrum, oder besser gesagt zwei. Das eine ist im Südosten von München, Ottobrunn. Da war früher die Firma Messerschmitt-Bölkow-Blohm. Daraus wurde dann die EADS und jetzt Airbus. Die haben immer schon mit Luft- und Raumfahrt zu tun gehabt. Dann gibt es dort die IABG. Die hat auch ein großes Testzentrum für Raumfahrt, wo auch schon Satelliten der ESA getestet wurden und natürlich Flugzeuge. Und das andere bayerische Raumfahrtzentrum ist in Oberpfaffenhofen, das ist im Westen von München. Da war früher Dornier, das ist jetzt RUAG, und die DLR, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Oberpfaffenhofen ist dadurch bekannt geworden, dass dort ein Kontrollzentrum zum Kontakt mit der ISS betrieben wird. Und da nun ja auch die Mondfahrt wieder aktuell wird, soll von dort auch der Kontakt zum Mond sichergestellt werden, zur Raumstation Lunar Orbital Platform Gateway, LOPG, und dem in der Nähe des Mond-Südpols geplanten Artemis Base Camp. Die Funkverbindung läuft dabei übrigens nicht wie 1969 über die Erdfunkstelle Raisting 1, sondern über die zur gleichen Zeit entstandene DLR-Satellitenbodenstation Weilheim, die auch in fast derselben Gegend angelegt wurde. Die hat eine 30 Meter Parabolantenne, neben vielen kleineren Antennen, die dafür dann verwendet wird. Und schließlich hat auch die Technische Universität München noch eine Fakultät für Luft- und Raumfahrt eingerichtet, die ist allerdings nicht in Oberpfaffenhofen bei der DLR, sondern in Ottobrunn auf dem Ludwig-Bölkow-Campus, und da sollen im Endausbau mehr als 55 Professuren eingerichtet werden. Die Zeiten, wo Bayern 20 Jahre hinterm Mond war, wie man früher gerne gelästert hat, sind also definitiv vorbei. Irgendwann ist man dann vielleicht sogar 20 Jahre auf dem Mond. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
Thank you.
Atomkraftwerke sind umstritten. Hinzu kommt die Unfallgefahr und die Entsorgungsproblematik. In der Raumfahrt sieht dies anders aus, da hat man oft keine andere Möglichkeit. Typischerweise werden Radionukliden-Batterien verwendet. Das ist dann kein echter Kernreaktor, sondern einfach eine Masse radioaktiver Substanz, die auf diese Art Strahlung und Wärme abgibt, aber auch im Laufe der Zeit zerfällt und damit weniger Leistung abgeben. Nun will aber die NASA bis 2030 ein Atomkraftwerk auf dem Mond stationieren. Wozu das? Nein, nicht um es in sicherer Distanz zur Erde zu haben und dann den Strom von dort auf die Erde zu beamen, sondern für Raumfahrtprojekte auf dem Mond. Da sollte man ja meinen, das ist doch kein Problem. Auf dem Mond ist ja genauso viel Sonne wie auf der Erde, man hat nicht mal Wolken, da kann man doch prima Solarzellen verwenden. Ja, sollte man meinen, aber das Problem ist, der Mond rotiert ja in 28 Tagen um die Erde und dreht sich auch in 28 Tagen um sich selbst, das heißt 14 Tage lang ist es dunkel. Da bräuchte man dann doch recht große Akkus, um diese 14 Tage zu überbrücken. Und deshalb hat die NASA nun den Auftrag gegeben, einen 40 Kilowatt Kernreaktor, der 10 Jahre lang betrieben werden soll, bis 2030 zu erstellen, sodass dieser auf den Mond verfrachtet werden kann. Damit soll dann Artemis versorgt werden. Das ist ein Langzeitprojekt der NASA. So ähnlich wie die ISS in der Umlaufbahn soll dies die erste längerfristige Raumbasis auf dem Mond werden. Die Astronauten sollen dann ihr Basislager auf dem Mond haben, diesen mit Rovern befahren und ihn als Startrampe für weitere Unternehmungen ins Sonnensystem verwenden. Auch das Gärtnern auf dem Mond hat man inzwischen erprobt. Während den Apollo-Missionen 11, 12 und 17 hat man ja Monderde gesammelt und Wissenschaftlern der Universität von Florida ist es inzwischen gelungen, ein spezielles essbares Unkraut und Brokkoli, Blumenkohl oder Rosenkohl in der Monderde anzubauen. Die haben nicht die Größe von in normaler Erde gewachsenen Pflanzen erreicht, aber immerhin, man müsste dann also für ein Gewächshaus auf dem Mond nicht auch noch die Erde mitschleppen. Einen Urlaub auf dem Mond, so wie man in den 50ern besungen hat, dürfte dies allerdings noch nicht ermöglichen, auch wenn Richard Branson, Elon Musk und Jeff Bezos bestimmt bereits interessiert wären.
Haben Sie schon mal den Mann im Mond gesehen? Man fragt sich, wohnt der Mann denn auf dem Mond auch schön? Hat genau wie wir ne Mondscheinbraut, für die sich lohnt, dass man ein Häuschen baut. Der Mann im Mond, der hat es schwer, denn man verschont ihn heut nicht mehr. Er schaut uns bald von oben zu und fragt, wie lang hab ich noch Glut? Man ist an seinem Leben interessiert, man wüsste gern, wie sich die Frau im Mond frisiert. Wird ihre Schönheit mit nem Kuss belohnt, ja oder schaut die Arme in den Mond? Der Mann im Mond, der hat es schwer, denn man verschont ihn heut nicht mehr. Er schaut uns bang von oben zu und fragt, wie lang hab ich noch Ruhe? Was ist am Mond der letzte Mode? Tanz oder verachtet man vielleicht die Mode ganz? Ist man schon an die Musikbox gewohnt? Denn schließlich wohnt man dort ja auf dem Mond. Der Mann im Mond, der hat es schwer, denn man verschont ihn heut nicht mehr. Er schaut uns bang von oben zu und fragt, wie lang hab ich noch Ruhe? Der Mann im Mond, der hat es schwer, denn man verschont ihn heut nicht mehr. Er schaut uns bang von oben zu und fragt, wie lang hab ich noch Ruhe?
Die NASA will zurück auf den Mond, diesmal nicht nur für einige Tage zu Besuch, sondern mit einer permanenten Raumstation auf dem Mond. Dass man dazu dort einen Kernreaktor installieren will mit 40 Kilowatt Leistung, hatten wir ja schon besprochen. Später soll auch auf dem Mars ein solches Atomkraftwerk errichtet werden, was einen natürlich gleich an den alten Kalauer erinnert, warum es keine gute Idee wäre, Atommüll auf den Mars zu schießen. Ja, Mars bringt auch verbrauchte Energie zurück, weiß man doch aus der Werbung. Es gibt noch eine zweite Idee einer Technikinstallation auf dem Mond, ein Projekt von Lone Star Data Holdings. Die wollen auf dem Mond ein großes Datencenter errichten. Da denkt man natürlich einerseits an solche Geschichten wie dem Rechenzentrum, das als Nachfahre der Piratensender auf einem englischen Seefahrt außerhalb der Hoheitszone errichtet werden sollte, um dort dann Musiktauschbörsen und alles mögliche andere betreiben zu können und nicht auf Gesetze Rücksicht nehmen zu müssen. Das kam nicht zustande und das Rechenzentrum auf dem Mond hat hiermit nichts zu tun. Das wäre auch viel zu unpraktisch mit über einer Sekunde Verzögerungszeit für die einfache Strecke. Damit könnte man keine Internetverbindungen vernünftig abwickeln von den Sendeleistungen, die notwendig wären, ganz abgesehen. Nein, hier geht es mehr darum, dass man Angst hat, dass hiesige Datenzentren durch Kriege, Atombomben, andere Vorfälle beschädigt werden und die Daten verloren gehen. Abgesehen von einem Brand in einem Datenzentrum haben die letzten Datenverluste allerdings weniger mit Beschädigung der Hardware als mit Hackern zu tun gehabt, die schlichtweg die Daten angegriffen und verschlüsselt haben. Und ob da ein Datenzentrum auf dem Mond sicherer wäre, das wäre noch die Frage. Aufgebaut werden sollte es in Lava-Mondkratern, um es vor den großen Temperaturschwankungen auf dem Mond zu schützen. Die nächste Frage wäre dann, wie das überhaupt mit Strom hätte versorgt werden sollen für ein solches Datenzentrum. Wäre auch der erwähnte NASA-Atomreaktor zu klein und außerdem war der ja dazu gedacht, die Astronauten zu versorgen und nicht irgendwelche Rechenzentren. Die nächste Frage ist allerdings, wie soll denn das alles überhaupt auf den Mond kommen? Ja, es gibt die Saturn-V-Rakete, die steht im Museum in Cape Canaveral, die ist aber nicht mehr funktionstüchtig und es gibt auch nicht mehr so vollständige Baupläne, dass man sie einfach wieder nachbauen könnte. Noch dazu ist sie viel zu ineffektiv, weil sie ja direkt von der Erde zum Mond fliegen sollte und erst im Mond eine Umlaufbahn verwendet wurde, während man heute eigentlich zuerst in eine Umlaufbahn um die Erde starten würde und von dort weiterfliegen. Die Space Shuttles kommen auch nicht in Frage, denn die sind ja ausgemustert worden. Im Moment hat Amerika überhaupt kein geeignetes Vehikel, um zum Mond zu fliegen. Die russischen Raumkapseln scheiden dazu ja aus aktuellem Anlass aus. Man kann die Problematik zweiteilen. Einerseits geht es darum, eventuell einzelne kleinere Sachen zum Mond zu schaffen. Das kann man dann ähnlich wie mit den kleinen CubeSats auch mit kleineren Raketen veranlassen. So ein Projekt gibt es tatsächlich, nämlich die NASA-Mini-Raumsonde Capstone. Sie hat einen 25 Kilogramm leichten CubeSat an Bord, einen jeder modernen Mini-Satelliten. So ein CubeSat hat also etwa nur die Größe und das Format und die Masse einer Mikrowelle. Dieser Satellit soll als erstes Gateway zwischen Erde und Mond dienen und wird auf eine langgestreckte Umlaufbahn geschickt, die sich im Gleichgewicht zwischen dem Einfluss von Mond und Erde befindet. Diese Umlaufbahn kann mit geringem Energieaufwand stabilisiert und gehalten werden. Bei seiner Umlaufbahn wird der CubeSat bis auf 1600 Kilometer an den einen Mondpol herankommen und bis auf eine Entfernung von 43.500 Kilometer vom anderen Pol entfernt sein. Er soll dann den Mond erstmal ungefähr mindestens 6 Monate umkreisen, um in der Praxis zu überprüfen, wie nützlich diese Umlaufbahn ist. Dabei wird sowohl zur Erde wie zum Mond und zu anderen Objekten in Umlaufbahnen kommuniziert. Capstone ist inzwischen unterwegs zum Mond und mit dieser Technik, mit einer relativ kleinen Rakete, ließen sich kleinere Vehikel und Kommunikationssatelliten auf den Weg bringen. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
As a kid in 1957, I stood out with my father neath the California sky. He said, look what they did, pointed to the heavens. Wait just a moment, see the future go by. He said, there goes the last chance to hide. Don't leave your lights on.
can stand and decide whose side he'll be on. And I saw a satellite, I watched it fly by, saw everything change tonight from 100 miles high. I went off to school along with the others to learn how to think the American way. They shot down the man, shot down his brother, and good Dr. King, he met Jimmy Ray. There go the last alibis, gone on. Lights in the sky to my 10-year-old eyes were like whispers and smoke, maybe dreams. Nikita pounded with his shoe, saying, "We'll bury you." And the whispers all rose into screams, and the ratings went over the moon on the day like a dime. But my mother just stayed in her room all morning and she cried. And I saw the satellite. I saw the satellite. I watched it fly by. Saw everything change tonight from 100 miles high in the wink of an eye.
Technik auf Radio DARC. Verstehen, was dahinter steckt.
Hallo, liebe DX-Freunde und Funkamateure. Was ist die Uhrzeit in Alaska, in Paris oder in Timbuktu? Oder was ist die aktuelle UTC-Zeit? Ein Blick aufs Smartphone genügt, um das herauszufinden. Oder schlicht eine Uhr. Aber was sagen die Uhren auf dem Mond? Nein, das ist kein Witz. Die Frage, welche Uhrzeit auf unserem Erdtrabanten herrscht, ist tatsächlich Gegenstand einer wissenschaftlichen Tagung. Bislang war es so, dass sich alle Mondexpeditionen an der koordinierten Weltzeit UTC orientierten, wie wir Funkamateure auch. Bei einer bisher überschaubaren Anzahl von Raumschiffen und Missionen auf und um den Mond stellte das bisher kein größeres Problem dar. Was aber, wenn es mal mehrere Mondmissionen geben sollte oder gar bemannte Mondbasen? Das ist in den nächsten Jahren und Jahrzehnten nicht mehr so ganz abwegig. Ich erinnere nur an die geplante Artemis-Mission der NASA, die im Jahr 2025 wieder Menschen zurück auf den Mond bringen soll. Dann müssen diverse Aktivitäten irgendwie koordiniert werden. Dafür braucht es eine gemeinsame Zeit auf dem Mond, sonst herrscht Chaos. Was also, wenn sich die Besatzungen zweier lunarer Mondbasen mal auf einen Kaffee um 15 Uhr verabreden wollen? Welche Zeit meinen Sie dann? B. Bislang gibt es keine offizielle Mondzeit. Diverse Expeditionen und die Besiedlung des Himmelskörpers in kommenden Jahrzehnten werden aber auf eine gemeinsame Zeit angewiesen sein, um sich orientieren und besser kooperieren zu können. Wissenschaftler weltweit diskutieren einem Artikel des Fachmagazins Nature zufolge, wie auf dem Mond künftig die Uhren ticken sollen. Internationale Forscher trafen sich zum Austausch über mögliche Lösungen zu dem Problem in den Niederlanden. Viele Raumfahrtexperten sehen eine dringende Notwendigkeit einer gemeinsamen Mondzeit, um Kooperation und Kommunikation möglich zu machen. All das müsse auf eine Art gemeinsame Zeitbezug zurückgeführt werden, so ist es in dem Nature-Artikel zu lesen. Besonders wichtig sei dies, um beispielsweise Positionen auf dem Mond mit Hilfe einer GPS-ähnlichen Technik bestimmen zu können. Die Koordinaten einer Person oder eines Fahrzeugs werden nämlich im Zusammenspiel mit drei Satelliten errechnet. Die Zeit, die Funksignale von jedem Satelliten zu der besagten Stelle brauchen, ergibt dabei die genaue Position auf der Mondoberfläche. Grundvoraussetzung dafür ist aber auch hier eine universell gültige Zeitdefinition. Auf dem Mond allerdings ist dies mit einigen Fallstricken verbunden, nämlich deshalb, weil auf dem Mond die Uhren etwas schneller als auf der Erde ticken. Warum ist das so? Nun, eine Erklärung liefert die Relativitätstheorie von Albert Einstein. Da der Mond ein deutlich schwächeres Gravitationsfeld als die Erde hat, läuft dort die Zeit jeden Tag 56 Mikrosekunden schneller ab als auf der Erde. Nicht viel möchte man meinen, aber für eine GPS-gestützte Navigation macht das jede Menge aus. So viel, dass sie unbrauchbar wird. Da die Lichtgeschwindigkeit bei rund 300.000 Kilometer pro Sekunde liegt, liegen Licht und auch Funkwellen in 56 Mikrosekunden immerhin fast 17 Kilometer zurück. Um so viel verschieben sich dann auch die Positionsdaten, wenn keine genaue Zeitbasis vorhanden ist. Es kann also einen großen Unterschied machen, wenn es um Ortsbestimmungen geht und das Thema ist nicht nur ein dummer Scherz. Was also könnten Ansätze sein, diese neue Mondzeit zu definieren? Einmal könnte man die von mehreren Atomuhren auf dem Erdtrabanten gemessene Zeit in regelmäßigen Abständen an die koordinierte Weltzeit angepasst werden, so dass Erde und Mond synchronisiert sind. Möglich wäre aber auch, die minimal schneller laufende Zeit auf dem Mond einfach laufen zu lassen. Sie würde sich dann natürlich immer mehr von der koordinierten Weltzeit UTC abkoppeln, aber auf dem Mond selbst konstant und exakt sein. Der Mond bekäme dann eine eigenständige Mondzeit, die nicht mehr viel mit der Erde zu tun hätte. Momentan wird diese Lösung favorisiert. Vor allem mit Blick auf die zukünftige Besiedlung weiterer Himmelskörper, bei denen eine zeitliche Synchronisierung mit der Erde immer schwieriger wäre, würde das Sinn machen. Auf dem Mars beispielsweise hat ein Tag rund 25 Stunden und nicht 24 wie hier auf der Erde. Das würde eine eigene Zeitdefinition auf unserem Nachbarplaneten rechtfertigen. Und last but not least, eine weitere Frage, die sich stellt, ist jene, ob auch der Mond in unterschiedliche Zeitzonen eingeteilt werden soll wie die Erde. In jedem Fall ist es aber wahrscheinlich, dass das 24-Stunden-System unseres Heimatplaneten auch für Menschen im All bedeutend bleibt. Grund ist unter anderem der natürliche Schlafrhythmus. Auf dem Mond nämlich dauert es von Mittag bis Mittag im Schnitt 29,5 Tage. Die Sternzeit, die Captain Kirk auf dem Raumschiff Enterprise immer in sein Logbuch schrieb, wie wir alle wissen, nun sie scheint tatsächlich langsam Realität zu werden. Mit zunehmendem Vordringen des Menschen auf andere Himmelskörper müssen wir uns von der Vorstellung verabschieden, das irdische 24-Stunden-Zeitsystem auch auf anderen Planeten anwenden zu können. Das beginnt bereits mit dem Mond mit seinen 56 Mikrosekunden Abweichung und wird sicher mal mit der Feststellung einer universellen Sternzeit enden. Es ist interessant, welche Visionäre die Drehbuchautoren von Raumschiff Enterprise in den 70er Jahren schon waren und was sie haben kommen sehen. Und bei Sternzeit 478,61 sage ich nun auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Eva Maria, DG9 MFG. DARC Radio. What's the time? Seems it's already morning. I see the sky. It's so beautiful and blue. The TV's on. But the only thing showing is
paints a picture of you. Oh, I get up and make myself some coffee. I try to read a bit, but the story's too thin. I thank the Lord above, you're not here to see me in the shape I'm in. Spending my time.
Wettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
Wir laufen langsam, aber sicher auf den Sommer zu. Und das ist natürlich immer das Powerhouse der guten Funkbedingungen. Vor allem was Sporadic E auf den oberen Kurzwellenbändern sowie auf 6 Metern angeht. Da müsste doch eigentlich bald was gehen, oder? Christian Reiber, Delta Lima 8 Mike, Delta Whiskey vom HF-Referat des DARC mit seiner Einschätzung zur Wellenausbreitung in den nächsten Tagen.
Heute starte ich mal mit Wilhelm Busch. Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Dass es mal so etwas wie Funk geben wird, wusste er da vermutlich noch nicht, aber nichtsdestotrotz passt es auf die letzte Woche. Aber der Reihe nach. Vor dem letzten Wochenende rechnete man noch mit einem nur langsamen Anstieg der Sonnenaktivität. Die Region 36/63 fing dann aber auf einmal an, sich rasend schnell zu entwickeln und sich dabei in die Länge zu ziehen. Binnen weniger Stunden entstand eine mehrere 10.000 Kilometer lange Grenze, an der sich unterschiedliche magnetische Polaritäten quasi direkt gegenüberstanden. Ungleiche Pole ziehen sich an, daher kommt es dort zur schlagartigen Umorientierung der Magnetfelder. Und genau das sind die Zündladungen für solare Flares. Es folgten über 30 M- und 4X-Flares, das stärkste war am Montag ein X4,4. Der Mögel-Dellinger-Effekt nach einem M7-Flare am Sonntag kurz vor 10 Uhr UTC erwischte auch noch unsere letzten Sendeminuten auf der Kurzwelle. Derweil entwickelte sich in der Südhemisphäre eine weitere Region namens 36/64, die am 1. Mai von der Sonnenrückseite hereingedreht war. Zwischen dem 6. und 8. Mai vereinigte sie sich mit zwei weiteren aktiven Regionen und vervierfachte ihre Fläche. 3X- und 29M-Flares alleine am Mittwoch machten sie zur bislang größten und aktivsten Region dieses Zyklus. Durch dieses Flare-Dauerfeuer konnte man Flares der schwächsten Kategorie C zeitweise gar nicht mehr messen, weil der Rauschflur der solaren Röntgenstrahlung zu hoch lag. X-Ray QR November sozusagen. Jetzt traut man dieser Region sogar ein Mega-Flare zu, also mehr als X10. Neben häufigen Mögel-Dellinger-Effekten und einem solaren Flux von 233 am Donnerstag produzierte die Region einen koronalen Masseauswurf nach dem anderen. Hier bei uns stieg die magnetische Unruhe zwar an, aber zunächst ohne größere Folgen. Nun aber steht diese aktive Region günstig, um die Plasmawolken auf Erdkurs zu schicken. Mehrere CMEs hintereinander sind das Rezept für die wirklich schweren Magnetströme und so einhalten die Berichterstatter für dieses Wochenende für möglich. Mit der diesen Vorhersagen allerdings immer innewohnenden Unsicherheit, also schauen wir mal, was passiert. Wenn es so eintrifft, dann ist ein K-Index von 7 oder höher möglich, mit entsprechend starker und weit nach Süden reichender Aurora. Der Magnetsturm wird dann die Ausbreitungsbedingungen bis in die neue Woche hinein ziemlich ruinieren, mit hoher Dämpfung und kaum oder gar nicht mehr öffnenden Bändern oberhalb 20 Meter. Die große aktive Region wird sich Anfang der Woche Richtung Sonnenrückseite verabschieden. Zwei neue Regionen aber dafür sichtbar werden, was die Sonnenaktivität hochhalten dürfte. Nach dem vollständigen Abklingen des Magnetsturms sind dann wieder alle Bänder bis 15 Meter einsatzbereit. Bei weiterhin unruhigem Erdmagnetfeld kann es aber auch auf 15 Meter einzelne Ausfälle geben. Auf 10 und 6 Meter ist der Sporadik-E-Knoten jetzt geplatzt. Wir dürfen dort bis in den August hinein nun immer wieder mit Short-Skip-Bedingungen rechnen. Hoffentlich auch wieder auf dem 2-Meter-Band. Irgendwie macht es den Eindruck, als würde die Sonne jetzt ins Finale dieses Maximums starten. Wir werden berichten und dabei auf Wilhelm Busch achten. Denn stets findet Überraschung statt, da wo man es nicht erwartet hat. Good DX.
Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateurradioclubs e.V. im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast weiterverbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gerne eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal radio@darc.de. Das Redaktionsteam freut sich auf Rückmeldungen unter radio@darc.de oder auf Facebook unter DARC e.V. Auf Wiederhören. Moin, tschüss, servus und 73 gut DX. Bis zum nächsten Mal.